SRF 3.
Das Wohlwollen für den schnellen Atomausstieg schwindet. Die SEG-Umfrage zeigt einen deutlichen Rückgang. Die EU will die Einreise in den Schengen-Raum erschweren. Die Schweiz als Mitgliedsland muss neue Regeln übernehmen. Eine neue Krebstherapie macht Ärzten und Patienten Hoffnung. Über CRISPR werden wir wohl noch viel hören. Das Wetter bringt bis morgen Mittag im Norden lokal Regen, sonst teils Sonne, teils Wolken und bis zu 13 Grad. Im Info3-Studio ist Isabel Meissen. Hallo. Ist bei der Sympathie für einen schnelleren Atomausstieg die Halbwertszeit erreicht? Nur noch 48% der Stimmberechtigten wollen an der Urne dafür stimmen. Dies sagt die zweite Abstimmungsumfrage der SRG durch das Forschungsinstitut GFS Bern. Die Zustimmung ist praktisch erodiert. Vor einem Monat waren es noch 57% gewesen. Trotz Nein-Trend, der Mist ist noch nicht ganz geführt. Denn GFS ist bei der Umfrage auf Besonderheiten gestoßen. Lukas Schmutz.
Klassischerweise starten linke Initiativen mit einer starken Zustimmung in einen Abstimmungskampf. Doch dann bröselt diese weg und am Schluss kommt halt doch ein Nein heraus. Es sei sehr wohl möglich, dass das nun wieder so gehe, sagt GFS-Politologe Claude Longchamp.
Es ist sogar der wahrscheinlichere Fall, muss man ganz klar sagen, dass sich der Nein-Trend eigentlich fortsetzt.
Denn die Parteigänger der SVP und der FDP sind nun noch viel klarer gegen die Ausstiegsinitiative. Noch ein knappes Viertel ihrer Wähler können sich eine Zustimmung vorstellen. Vor einem Monat waren es noch fast doppelt so viele. Und auch die Menschen auf dem Land seien nun noch entschiedener dagegen, sagt Longchamp. Doch Vorsicht, mahnt er. Erstens, die CVP-Wähler wollen dem Nein der Parteileitung noch immer nicht recht folgen. Und ungewöhnlicher ist etwas Zweites, nämlich was die Menschen, die keiner Partei angehören, von dieser Initiative denken.
Menschen, die parteipolitisch nicht festgelegt sind, sind nicht ins Nein gekippt, was normal wäre bei einer linken Initiative.
Und das könne sehr wohl ins Gewicht fallen, sagt Longchamp. Denn etwas Drittes kommt hinzu. Die Westschweizer Atomuhren ticken offenbar anders.
Die Polarisierung ist erstens geringer, zweitens ist der rechte Pol auch etwas schwächer, als dass er in der deutschsprachigen Schweiz ist. Und auch die Mobilisierung hat mehr zugenommen als in der deutschsprachigen Schweiz. Hier haben wir möglicherweise eine Gegenwelt.
Eine Gegenwelt, in der die Zustimmung mit 53% zwar nicht gewaltig ist, aber immerhin eine Zustimmung. Auch darauf hoffen die Initianten. Eine andere Gegenwelt allerdings schmälert die Hoffnung. Dass nämlich selbst bei einem allfälligen Volksmehr die Stände die Zustimmung verhindern.
Die Plausibilität ist absolut gegeben, dass 12 der 23 Kantone schließlich bei 50-50, also bei 50-50 auf der Nein-Seite sind. Dann fällt die Vorlage am Ständemehr durch. Diese Möglichkeit halte ich durchaus für gegeben.
Deshalb bleibt es dabei. Derzeit besteht in der Meinungsbildung zur Ausstiegsinitiative der Grünen ein Patt, doch der Trend seit Umfragebeginn weist fein auf Nein.
Neben dieser SRG-Umfrage ist heute auch eine von Tamedia erschienen. Diese geht davon aus, dass der schnelle Atomausstieg angenommen wird. Die Befragungsmethoden waren unterschiedlich. Tagesanzeige und 20 Minuten haben auf eine Online-Erhebung gesetzt. Und für uns hat GFS Bern vom 2. bis 9. November 1400 Stimmberechtigte telefonisch befragt. Die Fehlerquote beträgt plus minus 2,7%. Und jetzt zu den Nachrichten. Wer mit dem öffentlichen Verkehr reist, soll künftig entschädigt werden, wenn Zug oder Bus viel Verspätung haben, von Gesetzes wegen. Fabian Schlurp.
Eine solche Regelung schlägt der Bundesrat dem Parlament vor. Bei Verspätungen von einer Stunde sollen die Passagiere einen Viertel des Fahrpreises zurückbekommen, bei zwei Stunden die Hälfte. Keine Entschädigung sollen Inhaber eines Generalabonnements bekommen. Heute leistet die SBB solche Zahlungen freiwillig nach eigenen Regeln. Russland widerruft seine Zustimmung zum Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag. Die Regierung kündigte an, die Unterschrift unter das Gründungsstatut zurückzuziehen. Dies geschehe auf Anordnung von Präsident Wladimir Putin, so das Außenministerium. Russland hatte das sogenannte Römerstatut im Jahr 2000 unterschrieben, den Vertrag bislang jedoch nicht ratifiziert. Zur Begründung für den Rückzug hieß es, der zur Verfolgung von Kriegsverbrechen eingerichtete Gerichtshof werde den Hoffnungen der internationalen Gemeinschaft nicht gerecht. Die Chefanklägerin des ICC hatte Anfang Woche erklärt, die russische Besetzung der Halbinsel Krim und die Kämpfe in der Ostukraine deuteten auf einen bewaffneten internationalen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hin. In Russland muss ein Betrugsverfahren gegen den Oppositionspolitiker Alexei Nawalny neu aufgerollt werden. Das oberste Gericht hat ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben und zur Neubeurteilung an das Gericht in der Stadt Kirov zurückgewiesen. Nawalny war 2013 zu einer Buße von umgerechnet 500.000 Franken verurteilt worden. Ihm wurde vorgeworfen, ein staatliches Holzunternehmen betrogen zu haben. Beobachter hielten das Verfahren damals für politisch motiviert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte, das Verfahren sei einzustellen. Dieser Forderung kommt das oberste russische Gericht jetzt nur teilweise nach. Im Mittelmeer wird nach zwei Bootsunglücken seit Anfang Woche mit bis zu 240 ertrunkenen Flüchtlingen gerechnet. Gemäß der italienischen Küstenwache wurden bisher 10 Leichen geborgen. 230 Menschen werden weiterhin vermisst. Am Montag war ein Schlauchboot gekentert. Die 15 Überlebenden sagten laut der UNO-Flüchtlingsbehörde UNHCR, mindestens 135 Menschen seien ertrunken. Bei einem weiteren Unglück am Dienstag wurden 23 Menschen gerettet, weitere 95 werden vermisst. In Polen hat die Abgeordnetenkammer beschlossen, das Rentenalter wieder zu senken, auf 60 Jahre für Frauen und 65 Jahre für Männer. Nun muss noch der Senat entscheiden. Mit der Senkung des Rentenalters will die konservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit eines ihrer wichtigsten Wahlversprechen einhalten. Die liberale Vorgängerregierung hatte das Rentenalter für Mann und Frau auf 67 Jahre erhöht, um den Staatshaushalt zu entlasten. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.913 Punkten, plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.0723 gehandelt, der Dollar zu 1.0047.
Abend.
In den Schengen-Raum, also auch in die Schweiz, einreisen. Das könnte in Zukunft aufwendiger werden. Wer nicht sowieso ein Visum braucht, soll sich zumindest online registrieren und so vorgängig das Okay der Behörden einholen müssen. So wie das beispielsweise USA-Reisende mit dem ESTA-Formular ja auch tun. Aus Brüssel berichtet Oliver Washington.
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben nach dem Brexit entschieden, dass sie mit konkreten Projekten auf die Sorgen der Menschen reagieren wollen. Sie möchten so deren Vertrauen zurückgewinnen. Die EU-Kommission hat diese Vorgabe aufgenommen und nun zum ersten Mal einen Vorschlag für ein solches Projekt präsentiert.
I think this is a big and smart step to securing our borders and protecting our citizens, which is our first priority.
Franz Timmermans, der erste Vizepräsident der EU-Kommission, spricht von einem großen und klugen Schritt, um die Außengrenzen zu kontrollieren und die Menschen in der EU zu schützen. Konkret: Amerikaner, Neuseeländer, Australier, Südkoreaner, Chilenen und viele weitere Nationalitäten können heute ohne Visum in den Schengen-Raum einreisen. Sie können kommen und gehen, ohne dass sie registriert werden. Das soll sich nun ändern. Künftig sollen sich diese Menschen registrieren und eine Einreisebewilligung beantragen müssen. Sie müssen ihre Identität, das Reisedokument, Wohnadresse, Telefonnummer etc. angeben. Diese Daten werden dann mit den bereits existierenden Sicherheitsdatenbanken abgeglichen. Wer ein Sicherheitsrisiko darstellt, darf nicht einreisen. Die EU möchte so gegen potenzielle Terroristen und gegen irreguläre Migranten vorgehen. Nur stellt sich die Frage, was bringt der ganze Aufwand, wenn jemand in den bereits existierenden Datenbanken nicht erwähnt ist? Solche Personen werden vor der Einreise ja wohl kaum angeben, dass sie einen Terroranschlag planen oder irregulär in Europa bleiben möchten. Das möge stimmen, sagt Franz Timmermans.
You know, even the highest walls and the highest fences will not stop certain people anyway, but this will absolutely increase our ability as Europeans to protect.
Trotzdem ist er überzeugt, dass dieses neue System ein wichtiger Schritt ist, um eine Informations- und damit eben auch Sicherheitslücke an der Schengen-Außengrenze zu schließen. Doch Kritiker lassen sich davon nicht überzeugen. Der Grüne Jan-Philipp Albrecht beispielsweise meint, die EU sollte besser intern die Auswertung von bereits vorhandenen Daten über potenziell kriminelle Menschen verbessern und im Kontakt mit Partnerländern für einen besseren Austausch von solchen Informationen sorgen. Das wäre viel wirkungsvoller, als nochmals Millionen von Daten zu sammeln. ob der Vorschlag der EU-Kommission die richtige Antwort auf den Brexit sei und die EU so das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen könne, sei deshalb zweifelhaft, so Jan-Philipp Albrecht. Trotz dieser Kritik ist davon auszugehen, dass das EU-Parlament und der Ministerrat dem Vorschlag der Kommission zustimmen werden.
Vielen Dank, EU-Korrespondent Oliver Washington. Und die Schweiz als Mitglied des Schengen-Raums wird das neue Genehmigungsverfahren zur Einreise übernehmen müssen. Wie die konkrete Umsetzung dann aussehen wird, ist aber noch nicht klar.
Info 3 Abend.
Krebs heilen, aber nicht mit einer kräftezehrenden Chemo oder Bestrahlung. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Aber es ist genau das, was sich Forschende von einer revolutionären Methode erhoffen. Die gibt es seit kurzem und in China wird jetzt erstmals ein Mensch damit behandelt. Der Name CRISPR. Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss, was machen die Forscher in China da genau?
Ja, sie haben dem Patienten Blut entnommen und dann im Reagenzglas bestimmte Abwehrzellen verändert, die sogenannten T-Zellen. Und zwar so, dass diese aggressiver werden. Dies in der Hoffnung, dass sie auch Krebszellen angreifen und zerstören können. Gewissermaßen haben sie ein Sicherheitssystem dieser T-Zellen außer Kraft gesetzt, eben mit dieser CRISPR-Methode.
Den Namen merken wir uns, CRISPR. Was ist daran anders als bei herkömmlichen Methoden, zum Beispiel bei der Genforschung?
Bis jetzt fehlten die richtigen Werkzeuge, um wirklich gut Gentherapien machen zu können. Das Ziel bei der Gentherapie ist ja, dass defekte Gene ersetzt werden, in einzelnen Fällen auch ausgeschaltet. Die Forscher konnten das bis jetzt nur sehr grob und ungenau steuern, wo und wie das passiert. Eben wie das zum Beispiel so ein Gen ersetzt wird. Das ging oft schief und es gab dabei auch mehrere Todesfälle. Mit der CRISPR-Methode nun haben die Forscherinnen und Forscher seit kurzem ein Werkzeug in der Hand, welches viel präziser ist als alles bisherige. Darin steckt jetzt die große Hoffnung.
Und sollte sich diese Hoffnung erfüllen, gegen welche Krankheiten könnte CRISPR helfen?
Krebs oder auch HIV sind die Hoffnungen, aber auch zahlreiche andere Krankheiten, bei denen ein klarer Zusammenhang zwischen Erkrankung und Genen besteht. Beispielsweise bestimmte Arten von angeborener Blindheit, da müssen auch nur wenige Zellen im Auge dann behandelt werden, oder die oft zitierte Erbkrankheit Chorea Huntington.
Das klingt jetzt wirklich fast zu gut. Gibt es einen Haken, zum Beispiel ethische Bedenken?
Es gibt auch Schwierigkeiten. Zuerst mal, die Gentherapien sind bis jetzt eben sehr risikoreich, wie schon erwähnt. Die Gentherapien selber können auch Krebs auslösen, durch eben, salopp gesagt, wild gewordene Gene dann im Körper. Mit dieser CRISPR-Methode hofft man primär, dass dieses Risiko deutlich verkleinert wird. Aber ob das klappt, ist unklar. Und dann, wie Sie gesagt haben, es gibt auch ethische Bedenken. Die CRISPR-Methode ist im Fokus, weil mit ihr das sogenannte Designer-Baby möglich wird. Schleust man nämlich bei Embryonen ganz gezielt gewünschte Gene ein, können die Eigenschaften bestimmt werden, zum Beispiel Augenfarbe. Die Kinder nach Maß wären so eben denkbar. Das ist nicht nur ethisch heikel, sondern eben auch evolutionsbiologisch. Es wäre denkbar, dass mit den veränderten Genen auch neue Komplikationen entstehen, neue Krankheiten eingeschleust werden.
Wir werden weiter berichten. Vielen Dank, Daniel Theiss. Das war Info 3. Am Drücker heute waren Patrick Seiler und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.